In der Welt gibt es ungefähr 4200 Religionen, aber es gibt nur ein leeres Grab. Und das ist das Grab unseres Herrn Jesu Christi. Und ich darf euch die freudige Nachricht bringen, wie ihr schon alle wisst und kennt. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Das waren die Engel, die die Frauen trösten und die freudige Nachricht geben. Warum sucht ihr den Herrn Jesus hier? Er hat doch versprochen, dass er aufersteht. Um diese freudige Nachricht zu haben und diese Auferstehungsfreude zu empfinden, da musste zuerst der Herr Jesus qualvoll am Kreuz sterben. Und in allen Kirchen, in allen christlichen Kirchen wurde am Karfreitag die gleiche Botschaft gepredigt. Der Herr Jesus kam in dieser Welt, nahm unsere Schuld auf sich auf. Die Strafe hat er für uns empfangen, damit wir frei werden. Alle, die an ihn glauben, sie dürfen frei sein vor dieser Schuld, vor diesem Zorn Gottes, der auf die Sünde gerichtet war. Der Herr Jesus kam in dieser Welt, um uns zu erretten. Und das haben alle Kirchen, christliche Kirchen gepredigt, wir natürlich auch, und das ist die Botschaft, die am Karfreitag gepredigt wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Herr ist auferstanden, er ist nicht hier, wie er versprochen hat. Der Herr Jesus hat seinen Jüngern, wenn ihr euch erinnert an diese Situation, wo Petrus erkennt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Messias. Ab dem Zeitpunkt hat der Herr Jesus mehrmals wiederholt angefangen zu predigen, er müsste sterben, leiden, sterben und am dritten Tage auferstehen. Das steht in Markus Kapitel 8, Vers 31. Der Menschensohn muss viel leiden und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Das hat er wiederholt gemacht, das hat er seinen Jüngern versichert, es muss so geschehen. Und wir haben am Karfreitag erklärt, warum das so sein musste, damit wir mit dieser Schuld nicht sterben müssen, damit wir nicht immer in Gottes Ferne sein müssen für alle Ewigkeiten, sondern dass wir durch Christus zu Gott kommen dürfen. Das hat der Herr Jesus versprochen und persönlich immer wieder erklärt. Er wird auferstehen, aber irgendwie die Jüngern, die haben irgendwie andere Pläne gehabt, wo der Herr Jesus tatsächlich gekreuzigt worden ist. Die haben alle Panik gehabt, die haben sich versteckt. Und die haben irgendwie vergessen, dass er versprochen hat, er wird auferstehen. In der ganzen Bibel, da gibt es, ich wiederhole mich, wie am Karfreitag, es gibt über 300 Prophetien, die ganz genau diese Mission Jesu Christi beschreiben. Und zwar, er wird sterben und auferstehen. Und zum Beispiel im Psalm 16, Vers 9 bis 10, da schreibt der König David in dem Psalm, darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreue die Verwesung sieht. Und der Apostel Petrus, also das, was geschrieben worden ist, also diesen Psalm ist ungefähr 1000 Jahre vor Christus vom König David geschrieben worden. Und der Apostel Petrus in dieser berühmten Pfingstpredigt im Kapitel 2, er nimmt diese Verse und sagt, hey, das hat der König David nicht über sich selbst geschrieben. Wir wissen ja, David ist gestorben, wir wissen, wo sein Grab ist, sondern er hat prophezeit, er hat diesen Tag des Herrn gesehen, dass der Messias gekreuzigt wird, dass er sterben wird, aber seine Seele wird nicht im Totenreich bleiben und sein Körper wird die Verwesung nicht sehen. Was für eine Verheißung, was für eine Prophetie. Und wenn wir die Bibel studieren, da gibt es über 300 solche Prophetien, die ganz genau auf Jesus treffen. Auch im Psalm 22, das ist auch ein messianischer Psalm, wenn man diesen Psalm liest, da sieht man genau die Kreuzigungsszene, wie die Soldaten seine Kleider unter sich teilen, wie sie denn loswerfen, wie die Hände und Füße Jesu durchbohrt werden und so weiter. Es ist einfach verblüffend, wie diese Prophetien damals, vor 1000 Jahren und auch 2000 Jahren sogar, so genau diese Mission Jesu beschreiben. Und für mich ist einfach Wahnsinn. Er erzählt mir ein anderes Buch oder andere historische Ereignisse, die so genau prophezeit und die sich so genau erfüllt haben. Dann haben wir Geschichten in der Bibel, zum Beispiel über Vater Abraham, prophetische Bilder wie Abraham und Isaak, der Herr wird dafür sorgen. Gott spricht Abraham, Vater Abraham, der Gründer oder der Vater des Volkes Israels, aber auch der Vater aller Gläubigen. Er will Abraham prüfen, glaubt er wirklich in Gott, vertraut er wirklich Gott von ganzem Herzen und sagt etwas, hey, ich möchte, dass du deinen einzigen Sohn für mich opferst. Also damals, die Welt war sehr wild und verrückt, Menschenopfer, das sind von irgendwelchen Völkern, barbarische Völker, die sind praktiziert worden, war einigermaßen üblich. Und Abraham vertraut Gott und er sagt, okay, Gott hat mir diesen Isaak versprochen, das ist der Sohn der Verheißung, Gott verlangt jetzt von mir, ihn zu opfern, aber ich verstehe das nicht wirklich, aber ich werde es tun. Und da gibt es dieses Bild von Abraham und Isaak, der Isaak ist der einzige geliebte Sohn von Abraham, der Vater soll ihn opfern, auf dem Moria-Gebirge, das ist zukünftig dieser Gebiet, wo Jerusalem entsteht. Der Sohn trägt das Holz, also Abraham geht mit seinem Sohn zu diesem Berg, es ist eine 3-Tage-Reise. Sie haben das Holz für das Opfer und Isaak trägt diesen Holz auf seinem Rücken auf dem Berg. Als er auf dem Altar liegt, er widersteht das nicht, er zeigt Freiwilligkeit der Isaak und dann kommt Gottes Stimme und sagt, halt, Abraham, tu das nicht, ich wollte dich prüfen und ich habe jetzt gesehen, du vertraust mir wirklich. Und da hat sich der Glaube des Vater Abraham bewährt. Und was auch sehr verblüffend ist, Abraham hat zwei Diener mit sich und er lässt sie unten am Berg und sagt, wartet hier, wir kommen zurück. Es ist wieder so ein verblüffendes Beweis für diesen Glauben Abrahams. Er bekommt von Gott dieses Gebot, opfere deinen Sohn. Er geht auf den Berg, er weiß, das ist der einzige Sohn, das ist der Sohn der Verheißung. Er soll ihn opfern, aber irgendwie, er denkt irgendwie, ich kehre zurück am Fuße des Berges mit meinem Sohn. Ich weiß nicht, wie Gott das macht, aber er wird es tun. Und das ist so verblüffend und das hat bei Gott so schwer in seinen Augen als Glauben gezählt. Und es steht auch im Neuen Testament, dass Gott diesen Glauben als Gerechtigkeit dem Abraham gerechnet hat. Und wie gesagt, die Reise dauert 3 Tage. Also wir haben diese Story, wir haben dieses Bild und dann schauen wir auf Jesus, einzigartigen geliebten Sohn Gottes. Der Vater opfert ihn tatsächlich auf diesem Berg, Schädelberg in Jerusalem genannt. Wir kennen ihn unter dem Namen Golgotha, aber übersetzt heißt auf dem Schädelberg. Es ist die gleiche Gegend, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Der Sohn trägt selbst das Holzkreuz. Der Sohn Gottes trägt das Holzkreuz. Er macht es freiwillig und hingebungsvoll. Er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es mir selber, damit ich es wieder zurücknehme. Und diese Parallele zu dem Widder mit den Hörnern im Gestrüpp hängend, ja, der Herr Jesus hat die Dornenkrone getragen. Und Jesu Auferstehung am dritten Tag nach der Kreuzigung. Und es gibt mehrere Stories in der Bibel, die dieses Leiden, die Mission Jesu Christi so verblüffen und so genau voraussagen, dass man denkt, wie kann das sein? Die Bibel ist innerhalb von 1700 Jahren geschrieben von 40 unterschiedlichen Autoren. Und wer denkt sich so was aus? Wie kann das so sein? Aber wenn man weiß, dass über Raum und Zeit ein Gott steht, der einen Plan hat, und ein Gott steht, der sagt, ich verspreche was, ich gebe euch mein Wort und ich werde ihn halten, dann macht es alles für Sinn und sagt, hey, boah, diesen Gott will ich die Ehre geben, diesen Gott will ich kennen. Und dieser Gott kam zu uns in die Person Jesu Christi. Ein Theologe aus der Antike hat gesagt, Gott ist das geworden, was wir sind, damit wir das werden, was er ist. Und das ist die Verheißung, dass wir durch den Glauben an Jesu Christi Söhne und Töchter Gottes werden, durch den Glauben. Das ist eine wunderbare Sache. Gott ist nicht ein ferner Gott, der nichts mit uns zu tun hat, sondern der will uns zu sich ziehen, der will uns in seiner Nähe haben. Und Gott sehnt sich danach, Gemeinschaft mit uns zu haben. Wir sind nie sündig genug, um nicht zu ihm kommen zu können oder zu dürfen. Wir können zu ihm kommen durch Jesus Christus. Er ist der Vermittler, er ist der Mittler dieser Beziehung. Und deswegen geht es bei uns so viel um Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Der ist der Einzige, der Lob und Anerkennung und um Preis würdig zu empfangen ist, weil er das für uns gemacht hat. Dann, ich kann nur eins sagen, erfüllte Prophetien, prophetische Bilder, der Beweis, dass Gott sein Wort hält und dass wir ihm absolut vertrauen dürfen. Diesen Gott vertraue ich. Er hat bewiesen, alles, was er vorausgesagt hat, das hat er gehalten. Und das gibt mir auch Hoffnung, das, was Jesus seinen Jüngern und den Kindern Gottes verheißen hat, hey, ich gehe und ich bereite euch einen Ort, ja, damit ich da, wo ich bin, damit, und ich hole euch zu mir, damit ihr da sein werdet, wo ich bin, also in den Himmel. Das hat er uns verheißen. Und ich vertraue diesem Gott. Der ist absolut vertrauenswürdig. Was hat die Auferstehung Jesu für Folgen? Ja. Die Vergebung und Versöhnung sind wirksam, weil Gott das Opfer Jesu angenommen hat. Stellt euch mal vor, Jesus hätte unsere Schuld auf sich geladen und er wäre im Grab geblieben. In der Bibel, wir haben zwei Arten von Opfern. Angenehme Opfern, Opfer, die Gott gerne sah, und Opfer, die Gott nicht gerne ansah. Aber dieses perfekte Opfer Jesu war angenehm vor Gott, das hat er angenommen, und dadurch ist unsere Rechtfertigung und die Versöhnung wirksam. Deswegen können wir sagen, wir glauben an Herrn Jesus, unsere Sünden sind in seinem Blut gewaschen und er lebt, er ist auferstanden. Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Römer Kapitel 4, Vers 25. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Wäre Christus nicht auferstanden, da wären wir in unseren Sünden geblieben. Aber das ist nicht der Fall. Er ist auferstanden und wir sind nicht mehr unsere Sünden, weil er unsere Sünden am Kreuz getragen hat. Was hat es noch sonst für Folgen? Der Tod ist besiegt, unsere Auferstehung garantiert. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Stachel des Todes hat keine Wirkung mehr auf uns. Der Gläubige, der diese Erde verlässt, der braucht nicht mehr zu fürchten. Er zieht einfach um in Gottes Gegenwart. Und das, weil Jesus auferstanden ist. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Das ist seine Verheißung. Wir sterben, weil Adam, unser irdischen Vater, gesündigt hat. Es hat einfach diese Sünde an uns übertragen, stellvertretend. Aber auch stellvertretend ist Jesus durch sein Gehorsam für uns gestorben und die Strafe auf sich genommen, damit wir mit ihm auferstehen können. 1. Korinther 15, 20. Der Christ, der Gläubige, der braucht den Tod nicht fürchten. Es ist einfach ein Abschied. Ich erinnere mich, wo mein Papa gestorben ist. Ich wollte ihm einfach sagen, hey, auf Wiedersehen. Wir sehen uns wieder. Er war ein gläubiger Mensch, der sich hingegeben hat im Dienst Gottes. Und ich weiß, dass seine Sünden, früheren Sünden, durch das Blut Jesu Christi getilgt worden sind. Und ich weiß durch Glauben, eines Tages werden wir uns wieder sehen. Und ich freue mich schon auf diesen Augenblick. Ja. Was hat es noch für Folgen, dass Jesus auferstanden ist? Wir haben einen mächtigen Beistand und Begleiter. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der es auch auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Markus hat vorhin gesagt, ja, wir sind keine Heiligen, ne? Also wir sind keine perfekten Menschen, aber wir haben beim Herrn, bei Gott einer, der zu Rechten Gottes tritt und für uns vermittelt, der tritt für uns ein. Und ich stelle mir schon oft vor, wie Jesus sagt, ich habe für den Tiberio und für Markus bezahlt und für X und für Y. Und der tritt ein und sagt, ich habe für sie bezahlt. Und er zeigt dem Vater die durchbohrten Hände und sagt, ich habe für sie bezahlt. Und klar, natürlich müssen wir als Menschen immer wieder ans Kreuz kommen und unsere Sünden bekennen. Das ist gut, um unser Gewissen reinzuwaschen und unsere Lasten abzulegen. Aber Jesus tritt für uns ein. Und er hat den Preis bezahlt, damit wir vor Gott bestehen können. Was interessant ist am Kreuz, es ist nicht nur, dass unsere Schuld auf Jesus übergegangen ist, sondern seine Gerechtigkeit und heiliges Leben wurde auf uns übertragen. Also stell dir vor, Jesus sieht dich an durch Jesus. Als jemand hat so ein Bild gegeben, stell dir vor, du wirst bestraft, öffentlich bestraft, ausgepeitscht und jemand kommt und stellt sich vor den Peinigern und er kriegt diese Schläge auf seinen Rücken und er schützt dich, damit du diese Schläge nicht bekommst. Das hat Jesus wortwörtlich für uns gemacht. Er tritt für uns ein und er hat Erfolg vor Gott. Ich sage es euch, wer am Tage des Gerichts vor Gott steht, wenn er Jesus als Anwalt hat, der hat den Fall gewonnen. Da gibt es kein Verdammnis. Hauptsache, du bist in Jesus und du hast mit diesem Jesus was zu tun. Dass du für ihn lebst, dass du ihn in deinem Leben akzeptierst und annimmst als Herrn und Erretter. Die Bibel sagt auch, wer mit seinem Munde Jesus bekennt, dass er von den Toten, dass er gestorben ist und dass er von den Toten auferweckt ist, der wird gerettet werden. Wer Jesus als Herrn und Erlöser bekennt, der wird gerettet werden. Und es ist nicht nur einfach, ich sage einen Spruch aus, sondern es heißt auch von ganzem Herzen, das, was ich sage, soll auch eine Grundlage in meinem Herzen sein, soll wahrhaftig sein. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, Matthäus 28, 20. Beistand und Begleiter. Wenn Jesus dich begleitet, egal in welchen Lebensphasen du bist, egal ob du Freude hast, ob du Not, ob du Probleme hast, ob du Leiden hast, Herr Jesus hat versprochen, ich werde bei euch sein, alle Tage. Und das gibt mir unheimliche Trost. Ich verstehe selber manchmal die Welt nicht mehr. Ich habe selber Ängste und Sorgen. Manchmal denke ich, okay, es kann jeden Tag irgendwas passieren und dann muss ich lebewohl sagen, ich weiß es nicht. Aber all diese Sorgen, die erscheinen klein und nichtig, wenn ich weiß, dass der Herr bei mir ist. Das ist eine Zusage. Egal was passiert, er ist doch bei mir. Und egal wie schrecklich wir uns manchmal Dinge vorstellen, er wird bei dir sein. Er hat das versprochen. Alles, was er versprochen hat, hat er gehalten. Das wird er auch. Und manchmal spüren wir es auch. Hey, ich kann es nicht erklären, aber das ist das und das passiert. Und als eine schützende Hand über mich war. Ja, also in meinem Fall ist das so passiert. Und, aber ich glaube, jeder von euch erkennt, wo Gott im Leben eingegriffen hat und euch vor Üblem beschützt hat. Was hat es sonst für Folgen, dass Jesus auferstanden ist? Kraft für ein neues Leben. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, 17. Wenn ihr nur mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf dem Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Diese Einheit. Jesus ist auferstanden, aber der ist geistlich eins mit uns geworden. Wir sind in Christus verborgen. Oft sind wir von irdischen Gedanken überwältigt. Wir planen unser Leben durch und durch. Dann denken wir, was auch unsere Urenkelkinder machen sollen oder können. Unser Sparbuch muss auch gut gefüllt sein. Ich kämpfe um Anerkennung und vielleicht einen Namen zu machen oder hübsches Auto, tolles Haus und so weiter und investiere mein ganzes Leben in diesen Sachen und ich verpasse vielleicht das Wichtigste, ein Leben mit Gott, ein Leben für sein Reich. Dazu sind wir berufen. Eines Tages, all die Dinge, die wir heute schätzen und vielleicht viel Wert drauf legen, werden nicht mehr da sein. Werden einfach nicht mehr da sein. Eine Finanzkrise, irgendwie, die Welt ist sowieso verrückt geworden, habe ich so den Eindruck. Alles an dem, was wir hängen, kann irgendwann mal weg sein. Was bleibt mir dann? Was bleibt mir? Mir bleibt Jesus. Mir bleibt das ewige Leben. Und das ist so wichtig. Und ich danke Gott für alle Gläubigen und Christen in Senden, die sich in dem Reich Gottes investieren, die gesehen haben, ja, okay, mein toller Volvo, ja, aber es ist wichtig, für die Jugend da zu sein, in die Jugend zu investieren, ja, oder zu sehen, was ist wirklich wichtig. Menschen sind wichtig. Warum sollen wir nicht in Menschen zu investieren? Warum sollen wir nicht anderen Menschen helfen, zu Jesus zu finden und auch diesen Frieden und die Vergebung der Sünden? Das ist, was wirklich, wirklich zählt. Und Apostel Paulus sagt, Hey, wenn ihr mit Jesus auferstanden seid, dann euer Priorität, Fokus verschiebt sich auf Dinge, was oben sind. Geistliche Dinge. Und wenn Gott Menschen liebt, dann lebe ich auch Menschen. Wenn Gott Menschen dient, dann will ich auch den Menschen auch dienen. Und das ist sehr wichtig. Wir sehen auch bei Royal Rangers, bei der Jugend, verschiedene Aktivitäten. Es ist einfach dieser Gedanke, den Menschen zu dienen, Gott. Das ist sehr, sehr wichtig. Das sind wirklich Dinge, die Gott schätzt und wir auch schätzen sollen. Der neue Mensch lebt für Christus und mit Menschen. Der alte Mensch, der lebt für sich. Es geht immer nur um sich. Höher, besser, was auch immer. Wie kann ich meine Lüste und Ansprüche befriedigen? Es geht immer nur um mich. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Kennt ihr das Lied von Falco? Was ist er, was kann er, was hat er denn? Ich kenne es nicht so gut. Aber der neue Mensch, der lebt für Christus und Mitmenschen. Der neue Mensch redet die Wahrheit, er baut die anderen. Der alte Mensch schwätzt dumm über die anderen, zieht sie runter, macht sie fertig. Manchmal lügt, um irgendwelche Vorteile zu sichern. Also Worte können Menschen innerlich töten. Aber der neue Mensch, der sagt, ich mache da nicht mit, ich will Leute auferbauen. Der neue Mensch beherrscht seine Emotionen, zeigt Herzlichkeit, Güte. Der alte Mensch flippt aus, randaliert. Ja? Okay. Ich vergebe dir. Ja. Und was interessant bei dem neuen Menschen, der fühlt sich nicht moralisch überlegen. Der ist demütig. Ja? Also ist spontan jetzt. Der neue Mensch ist einfach demütig und er ist bereit zu vergeben. Also beherrscht seine Emotionen, zeigt Herzlichkeit, Güte. Der neue Mensch stiehlt nicht, hat eine ehrliche Arbeit, ist großzügig. Der geht mit dieser Haltung. Schaffe, schaffe, aber nicht nur für mich. Ich will teilen. Ich will mit den anderen teilen. Großzügigkeit. Ich kann Menschen, die großzüge mir gegenüber waren, nie vergessen. Ich kann Namen geben und einfach, da hat man gesehen, das waren göttliche Menschen, die geliebt, die selber nicht viel hatten, aber die haben ihr Herz mit dir geteilt. Das war einfach genial. Das vergisst man einfach nicht. Da sieht man irgendwie auch diesen Charakter Gottes. Gott liebt zu schenken. Das ist nicht wirklich, ja. Gott liebt zu schenken. Der neue Mensch verurteilt nicht, achtet die anderen höher als sich selbst. Das ist ganz, ganz wichtig. Als der Herr Jesus zu uns kam, der kam in Demut, selbst sein Geburtsort war ein Stall, war nicht viel. In der Nacht, wo er verraten worden ist, der beugte sich und hat die Füße seinen Jüngern gewaschen. Das war Demut. Statt auf einem Pferd nach Jerusalem hineinzuziehen, diesen triumphalen Einzug nach Jerusalem, der nimmt bewusst einen Esel. Ja. Demut. Er hat Menschen als wert und geliebt und er hat sie geachtet und nicht verachtet. Das sehen wir immer wieder in den Evangelien, wie nahe er an Menschen, an kaputte Menschen waren. Ich bin ein kaputter Mensch. Jesus ist mir nahe. Er verachtet mich nicht. Er verachtet dich nicht. Und dieser neue Mensch, der mit Christus aufersteht, der Gläubige, der wirklich mit Jesus lebt und mit ihm den Weg geht, der macht genau das wie sein Herrn, wie der Herr Jesus. Wenn du Zeit mit einer Person verbringst, irgendwann mal lernst du was von dieser Person. Es reicht genug Zeit. Entweder verwandelst du in eine ähnliche Person zum Guten oder in eine schlechtere Person. Kommt drauf an, mit dem du rumhängst. Aber wir wollen rumhängen mit dem, der gut, vollkommen und der Sohn Gottes ist, der uns geliebt hat und sich selbst für uns hingegeben hat. Mit dem wollen wir rumhängen, den ganzen Tag. Und mit ihm wollen wir diesen Weg gehen. Der neue Mensch verurteilt nicht. Er zieht diese Grenze. Ah, du bist so, du kommst aus dem Land, du hast die Hautfarbe oder du hast die andere. Oder, ah ja, bei euch in eurer Kultur, hör auf. Der neue Mensch zieht einfach Menschen, die wertvoll sind vor Gott. So, jetzt sind wir langsam zum Schluss gekommen. Wir werden danach eine Zeit wieder der Anbetung. Nehmt einfach diese Gedanken mit. Was bedeutet für dich die Auferstehung? Was bedeutet für dich diese Auferstehungskraft? Was bedeutet für dich das neue Leben? Jesus ist auferstanden, um uns ein neues Leben zu schenken, ein neuer Mensch aus uns zu machen. Er ist nicht gekommen, um, sagen wir so, unseren alten Menschen ein bisschen zu schminken, ein bisschen besser zu machen, sondern er ist gekommen, wirklich neue Menschen aus uns zu machen. Menschen, die ihm immer ähnlicher werden. Mir ist dieses Lied immer wieder, wo ich die Predigt vorbereitet habe, das sage ich zum Schluss. Jetzt habe ich noch einen Bibelvers. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Also so eng und so nah an Jesus, dass irgendwann mal Christus in mir lebt und dass er sich durch mich und durch dich ausdrückt. Das ist möglich. Wir werden nicht perfekt sein, aber irgendwas aus Jesus wird nach außen dringen. Irgendwas von Jesus, wenn du ihm erlaubst, sich auszudrücken, irgendwas kommt, es wird sichtbar sein, ein neuer Mensch. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Er hat sich für mich hingegeben, ich schulde ihm alles. Also ich kann nicht mehr anders leben als für ihn und ihm meine Dankbarkeit zu zeigen. Nicht um meinen Platz im Himmel zu verdienen, sondern einfach sagen, ich bin dir so dankbar für das ewige Leben, was darf ich tun? Und Jesus sagt, hey, tu gut deinen Geschwistern, tu Gutes den Menschen, die Hilfe brauchen. Sei doch für mich und repräsentiere mich in dieser Welt. Diese Welt ist so kaputt. Es braucht nicht noch ein Egoist, sondern braucht wirklich Menschen, die Jesus ähnlich sind. Weil er lebt, ich kann dem Morgen begegnen, weil er lebt, ist alle Angst vergangen. Denn ich weiß, dass er die Zukunft hält und das Leben ist lebenswert, nur weil er lebt. Weiß nicht, ob ihr dieses Lied auf Deutsch kennt, das ist Because He Lives von Bill Gaither. Because He Lives. Ja, gut, ist schlecht. Okay. Also, ihr müsst nicht immer alles kennen, ne? Aber das kam mir immer wieder heute früh, weil er lebt. Ja, ich habe keine Angst vor morgen. Ich kann alles überwinden, weil er lebt. Er ist bei mir, er ist bei dir. Wenn du ihn angenommen hast, sag, hey Jesus, ich will mit dir leben. Bitte, ich will dir nicht mehr aus den Augen verlieren. Sei du immer bei mir. Genau, und das sind die Gedanken, die ich euch weitergeben möchte. Auch werden wir demnächst oder sofort am besten, Markus, ganz nach vorne kommen. Wir möchten das Abendmahl mit euch feiern. Der Herr Jesus hat am Kreuz den bitteren Kelch getrunken damit wir den süßen Kelch des Lebens trinken dürfen. Wir trinken keinen bitteren Kelch mehr, sondern wir nehmen das Leben in uns auf, weil das Blut Jesu bedeutet Leben.